Ich ging zur Universität in Florida. Nach meinem Abschluss war das Erste, woran ich dachte, von dort wegzugehen. Also machte ich Pläne, ans andere Ende des Landes zu ziehen und ein neues Leben zu beginnen. Damals war ich 23 Jahre alt, eine Frau mit allen Möglichkeiten der Welt. Alles war geregelt. Ich kündigte meinen Job und ein Freund von mir erklärte sich bereit, meinen Mietvertrag zu übernehmen. Ich hatte allein in einem Reihenhaus gewohnt, seit meine vorherige Mitbewohnerin ihren Abschluss gemacht hatte. Also zog mein Freund in das andere Zimmer ein, während ich mich auf meinen Umzug vorbereitete. Eine Woche später, gegen 22 Uhr, schauten wir fern, als es an der Tür klopfte. Mein Freund stand auf, um zu öffnen. Er kam mit einer Tüte Essen von einem Sandwichladen zurück, in dem Glauben, ich hätte sie bestellt. Das hatte ich aber nicht. Wir dachten, es wäre vielleicht an die falsche Adresse geliefert worden, aber auf dem Beleg standen mein Name und meine Adresse. Allerdings war die Telefonnummer auf dem Beleg mir nicht bekannt. Ich rief die Nummer an und jemand nahm ab, sprach aber nie. Ich konnte nur die Hintergrundgeräusche eines Raumes und das Atmen von jemandem hören. Ich recherchierte die Nummer und sie schien mit einer App verbunden zu sein. Ich redete mir ein, es sei irgendein Scherz oder ein Missverständnis. Ein paar Nächte später wieder ein Klopfen an der Tür. Mein Freund bestand erneut darauf zu öffnen. Und dann hörte ich ihn dem Lieferfahrer sagen, dass es sich um einen Irrtum handeln müsse. Sie wohnt hier nicht mehr. Niemand hat hier etwas bestellt. Der Fahrer sagte, er selbst habe die Bestellung telefonisch aufgenommen und mit einem Mann gesprochen, der einfach nach Angeboten gefragt und das Erstbeste bestellt habe. Es war dieselbe Nummer wie auf dem Beleg. Ich rief wieder und wieder an. Ich hörte jemanden am anderen Ende der Leitung. Die Lieferungen kamen weiterhin alle paar Nächte. Mein Umzug verzögerte sich aus anderen Gründen und je länger ich blieb, desto mehr begann ich mich wirklich zu fürchten. Warum würde jemand so etwas tun? Einmal rief ich die Nummer nach einer weiteren Lieferung an, während mein Freund neben mir saß. Der Fremde ging wie immer ran, aber diesmal hörten wir eine weibliche Stimme. »Sie wohnt definitiv noch dort.« Dann abruptes Schweigen. Ich erkannte die Stimme nicht, aber mir wurde klar, dass ich nicht von meiner eigenen Nummer hätte anrufen sollen. Ich rief nie wieder an. Mein Freund versuchte es, aber die Person am anderen Ende sprach nie wieder. Abgesehen von diesem einen Mal. Schließlich hörten die meisten Lieferungen auf, aber jemand belästigte uns noch monatelang auf verschiedene Weisen. Diese Nummer rief zu jeder Tages- und Nachtzeit an. Manchmal 30 Mal hintereinander. Meistens riefen sie auf meinem Handy an, aber manchmal auch bei meinem Freund. Wenn wir antworteten, legten sie sofort auf und riefen wieder an. Ich begann zufällige Freundschaftsanfragen in allen sozialen Netzwerken zu bekommen. Mit Nachrichten wie: Erinnerst du dich nicht, wir haben uns gestern auf der Party kennengelernt? Obwohl ich tatsächlich seit einer Woche nicht das Haus verlassen hatte. Am verstörendsten war, dass jemand auch begann, Eier gegen das Reihenhaus zu werfen, was darauf hindeutete, dass der Stalker aus der Gegend war und wusste, wo ich lebte. Vielleicht beobachtete er jedes Mal, wenn eine Lieferung kam. Vielleicht beobachtete er mich auch zu anderen Zeiten. Das Einzige, was ich noch herausfand, war, dass er wusste, dass ich noch nicht umgezogen war. Zu der Zeit blieb ich so viel wie möglich zu Hause. Aber wie du weißt, muss man manchmal einfach raus. Ich hatte Angst, bis ich schließlich umzog und die Nummer blockierte. Mein Freund entschied sich dagegen, den Mietvertrag zu übernehmen. Aber ich war ihm immer dankbar, dass er die letzten Monate bei mir geblieben ist. Das ist nun etwa 8 Jahre her und ich habe bis heute keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Meine ehemaligen Arbeitskollegen und einige Freunde von der Uni wussten, dass ich umziehen wollte. Aber mir fällt niemand ein, der einen Grund gehabt hätte zu überprüfen, ob ich wirklich weg bin oder nicht. Und ich erkannte die Stimme bei dem einen Mal nicht. Bis heute weigere ich mich, auf unbekannte Nummern oder unerwartetes Klopfen an der Tür zu reagieren. Sogar kontaktlose Lieferungen machen mich nervös. Das ist etwas, das kürzlich passiert ist. Zunächst einmal, ich bin eine 20-jährige Frau und als das passiert ist, war ich etwa 17, fast 18 Jahre alt. Ich hatte eine Affäre mit einem Typen, den wir Alex nennen werden. Alex war ziemlich verknallt in mich, aber er schrieb mir immer nur nach Mitternacht, als wäre ich irgendein Notruf für Sex oder so etwas. Wir haben uns ein paar Monate lang getroffen, aber es war nichts Ernstes. Eines Tages unterhielten wir uns und er fragte mich, »Willst du meine Schlampe sein?« Ich dachte, er macht nur Spaß und meinte damit, dass wir Freunde mit gewissen Vorzügen sein sollten oder so. Und das verwirrte mich, weil wir das ja bereits waren. Und für mich ist es keine Art, eine Beziehung zu beginnen, wenn man jemanden fragt, ob er deine Schlampe sein will. Also habe ich es nicht weiter beachtet. Ein paar Wochen später fing ich eine richtige Beziehung mit jemand anderem an. Alex hatte mir über Instagram geschrieben und ich beschloss schließlich zu sehen, was er wollte. Die Nachrichten waren ungefähr so: Hey, warum wolltest du mich auf Snapchat hinzufügen? Ich antwortete: Ich bin jetzt in einer festen Beziehung. Und er: Was? Du solltest mein Mädchen sein, wir sollten zusammen sein. Wann wurde entschieden, dass ich dein Mädchen bin? Und wann wurde entschieden, dass wir zusammen sind? Jemanden zu fragen, ob er deine Schlampe sein will, ist kein Weg, eine Beziehung zu starten. Nichts zwischen dir und mir fühlte sich für mich wie eine Beziehung an. Du hast mir nur geschrieben, wenn du Sex wolltest oder dir langweilig war nach Mitternacht. Wenn ich zu dir kam, um Zeit mit dir zu verbringen, hatten wir nur Sex. Und dann bist du zu deinen Freunden gegangen, um zu zocken, während ich allein in deinem Bett lag und mein eigenes Ding machte. Er antwortete: Naja, du bist trotzdem mein Mädchen, egal mit wem du zusammen bist. Wir werden immer einen Weg finden, zusammen zu sein. Schreib mir, wenn du nicht mehr in einer Beziehung bist. Nach dieser Nachricht habe ich aufgehört, mit ihm zu reden. 2 Jahre vergingen und ich war immer noch in meiner Beziehung. Wir waren glücklich verlobt. Oder das dachte ich zumindest. Mein Verlobter und ich kamen gemeinsam zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Wir einigten uns darauf, unseren Beziehungsstatus auf Facebook noch am selben Tag zu ändern. Ich änderte meinen Status von verlobt zu Single. Und am selben Tag bekam ich eine Freundschaftsanfrage auf Facebook und auf Snapchat von niemand Geringerem als Alex. Ich sprach mit meinen Schwestern darüber und sie meinten, ich solle einfach sehen, was er zu sagen hat. Ich nahm die Anfrage an und wir begannen zu chatten. Es war ein normales Gespräch, so etwas wie: Wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir? Diese Art von Dingen. Naja, ich schätze, er fühlte sich schnell wieder wohl mit mir. Er sagte, wie sehr er mich vermisst hatte, und anfangs schien alles harmlos. Bis er sagte: Ich werde nicht lügen. Ich habe in den letzten 2 Jahren, während du mit deinem Ex zusammen warst, deine Social-Media-Accounts gestalkt. Du weißt, dass ich besessen von dir bin. Es ist ernst. An diesem Punkt bekam ich langsam Angst, denn er sagte weiter: Du weißt genauso gut wie ich, dass wir füreinander bestimmt sind. Ich hätte dich schwängern sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte, damit du mich nicht verlassen kannst oder es dir zumindest schwerer fällt. In diesem Moment fühlte ich mich immer unwohler, vor allem weil er noch immer wusste, wo ich wohnte. Ein paar Tage später schickte er mir ein Foto von sich im Auto und schrieb: Ich fahre zu dir. Ich antwortete: Nein, komm nicht. Ich will gerade nicht, dass du kommst. Er fragte, warum nicht. Also musste ich mir eine Ausrede einfallen lassen, um ihn nicht zu verärgern. Ich sagte: Ich will nicht, dass du kommst, weil das Haus total unordentlich ist. Und ich mag es nicht, wenn jemand kommt, wenn es so aussieht. Zum Glück sagte er, dass er an dem Tag nicht kommen würde. In derselben Nacht schlief ich in meinem Zimmer mit eingeschaltetem Licht ein. Und normalerweise schlafe ich tief. Ich wachte auf, weil ich spürte, dass jemand meine Brüste anfasste. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war wie gelähmt. Zum Glück ging meine Schwester gerade den Flur entlang zum Badezimmer und das hat ihn erschreckt. Er ging durch die Tür in meinem Zimmer, die nach draußen führt. Und ich weiß, einige von euch denken jetzt: Warum blockierst du ihn nicht einfach? Ich habe darüber nachgedacht, aber die Tatsache, dass er weiß, wo ich wohne, und dass wir viele Glasschiebetüren haben und eine davon schließt nicht richtig, macht mir Angst. Ich möchte nicht riskieren, ihn zu blockieren, und dann kommt er und bricht ins Haus ein, um wer weiß was mit mir oder meiner Familie zu machen. Schließlich habe ich beschlossen, ihn zu blockieren und mit meinem Leben weiterzumachen. Und endlich fand ich etwas Frieden. Ich begann eine neue Beziehung. Ich dachte, es wäre alles vorbei, weil ich lange nichts mehr von ihm gehört hatte. Aber jetzt fängt er an, ständig neue und Fake-Accounts zu erstellen, um mich zu kontaktieren. Ich blockiere jeden Account, den er erstellt. Es scheint, als gäbe es jeden Tag einen neuen Versuch von ihm, mich hinzuzufügen. Früher war es nur auf Facebook und Snapchat, ohne Profilbild oder Bitmoji. Aber jetzt benutzt er Fotos von anderen Leuten und fügt einige meiner Freunde hinzu, damit wir gemeinsame Freunde haben und ich mich vermutlich eher dazu verleiten lasse, die Anfrage anzunehmen. Ich denke ernsthaft darüber nach, eine einstweilige Verfügung zu beantragen, damit er mich in Ruhe lässt. Ich weiß, das klingt vielleicht nicht so beängstigend im Vergleich zu anderen Geschichten da draußen, aber für mich ist es absolut furchteinflößend. Im Jahr 2020 lernte ich einen Jungen in dem Einkaufszentrum kennen, in dem ich arbeitete. Er war Besitzer eines der Läden, ein Technikgeschäft zur Reparatur von Handys. Ich sah ihn oft, weil mein Büro direkt gegenüber von seinem Laden war. Eines Tages kam er auf mich zu und fragte nach meinem Namen. Wir führten ein kurzes Gespräch und tauschten dann Nummern aus. Wir begannen uns zu treffen, bis ich eines Abends so müde von der Arbeit war, dass ich nicht mehr mit ihm essen gehen wollte. Ich bin alleinerziehende Mutter und werde schnell erschöpft. Ich sagte ihm, dass ich nicht gehen wollte. Und er sagte, ich solle mich fertig machen, weil er schon eine Reservierung gemacht hatte. Ich antwortete mit einem eindeutigen Nein, weil ich erschöpft war und zu den Menschen gehöre, die es nicht tolerieren, zu etwas gezwungen zu werden. Kontrollierend zu sein, finde ich am unangenehmsten. Also bereitete ich mich schon darauf vor, mit ihm Schluss zu machen. Ich sagte fest Nein, worauf er antwortete, ich bin schon unterwegs. Ich erwiderte, nun, ich werde nicht ausgehen, also kannst du dein Benzin verschwenden, wenn du willst. Ich dachte nicht, dass er kommen würde, aber natürlich tat er es. Er kam zu meiner Wohnung und hupte ununterbrochen von draußen. Er rief mich an und schrieb Nachrichten ohne Pause, während er weiter hupte. Ich sagte ihm, ich würde die Polizei rufen, aber er hörte trotzdem nicht auf. Ich rief wegen Lärmbelästigung die Polizei und sobald er die Sirenen hörte, raste er davon. Ich erinnere mich, dass ich am nächsten Morgen mit etwa 60 Textnachrichten und 100 verpassten Anrufen aufwachte, in denen stand, ich kann nicht glauben, dass du mich sitzen gelassen hast. Ich liebe dich. Was stimmt nicht mit dir? Ich wollte nur Zeit mit dir verbringen. Die Liste geht weiter, aber das ließ mich ihn in einem sehr seltsamen und gruseligen Licht sehen. Wie kann man sagen, dass man mich liebt, wenn wir erst seit 2 Monaten zusammen sind? Wir waren nicht mal eine Beziehung. Zumindest für mich nicht. Ja, wir hatten nach den ersten 2 Wochen des Kennenlernens Sex. Was mich erschreckte war, dass er mir danach sagte, er sei Jungfrau. Und ich fange an zu glauben, dass er es wirklich war, weil die Dinge danach eskalierten. Nachdem er mir gesagt hatte, dass er Jungfrau sei, hatte ich keinen weiteren Sex mit ihm. Also passierte es nur einmal in diesen 2 Monaten. Er ist Muslim und seine Eltern waren sehr streng und kontrollierend. Er schlich sich ständig weg, um mich zu sehen, obwohl er 24 Jahre alt war. Nach jener Nacht, in der er wie verrückt hupte, machte ich Schluss mit ihm und nannte ihn Psychopath. Ich sagte, ich wolle ihn nie wiedersehen. Nun, wir sind jetzt im Jahr 2023. Und von 2020 bis jetzt hatte er merkwürdige geistige Zustände, in denen er mich einige Monate lang mit Anrufen und Nachrichten überhäufte, obwohl er das im Grunde nur alle 6 Monate tat, quasi aus dem Nichts. Ich antwortete nie, bis eines Tages im Oktober, als er mir eine Entschuldigung schickte, dass es ihm leid tue, er alles verarbeitet habe, dass er wisse, er habe sich wie ein Verrückter verhalten, bla bla bla. Er sagte, er wolle in gutem Einvernehmen als Freunde bleiben und fragte, ob er mich zum Essen einladen könne, um das wieder gut zu machen. Ich dachte, er wäre ehrlich, weil ich monatelang nichts von ihm gehört hatte. Ich sagte ja. Und ich ging mit ihm essen. Es war der größte Fehler meines Lebens. Bevor das Essen kam, kniete er sich buchstäblich hin und flehte mich an, ihn nie wieder zu verlassen. Er sei in mich verliebt. Ich war in meinem Leben noch nie so ängstlich oder verstört. Ich aß schweigend, um ruhig zu bleiben, schwieg, weil ich nicht wusste, wozu er fähig war und nicht wollte, dass er die Kontrolle verliert. Ich sagte, ich fühle mich nicht wohl und wolle nach Hause. Er fuhr mich zurück. Sobald ich aus dem Auto stieg, fühlte ich eine große Erleichterung und versprach mir, nie wieder mit ihm zu sprechen. Und so war es. Ich tat es nie wieder. Seit Oktober 2022 schreibt er mir ein- oder zweimal pro Woche, um mich zum Essen einzuladen. Und ich antworte nie, weil mir dabei übel wird. Ich bin umgezogen. Zum Glück weiß er nicht, wo ich wohne. Aber kürzlich hat er mir wieder Nachrichten geschickt, um sich zu treffen. Die letzte war am 30. Dezember und die vorherige eine Woche davor. Er ist sehr hartnäckig. Am Freitag, den 6. Januar 2023, machte er ein Foto von mir, während ich arbeitete, und schickte es mir mit den Worten: „Das bist du." Ich bekam eine schreckliche Panik. Wie wusste er, wo ich arbeite? Ich war gerade in einen neuen Salon gewechselt und er wusste nichts von dem vorherigen. Zumindest dachte ich das. Ich war erst 2 oder 3 Wochen dort. Es ergibt keinen Sinn. Mein Herz sank, als ich das Foto sah, und ich antwortete: „Du stalkst mich. Lass mich endlich in Ruhe." Er sagte, er habe einen Limousinenservice und sei herumgefahren, aber es gibt keine Möglichkeit, dass er mich durchs Fenster gesehen hat, weil meine Station die 2. im Laden ist. Er hat für das Foto herangezoomt. Er machte das Foto von einem Schreibtisch aus. Es ist so seltsam und gruselig. Ich rief die Polizei an und die gab mir im Grunde die Schuld. Sie fragten, wie ich seinen Nachnamen oder seine Adresse nicht kennen könne. Sie sagten, weil ich diese Informationen nicht hätte, könnten sie keine einstweilige Verfügung oder Schutzanordnung ausstellen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß, dass die Gesetze in jedem Bundesstaat unterschiedlich sind. Aber ich bin in Chicago, Illinois, und ich habe wirklich keine Ahnung, wozu dieser Typ fähig ist. Ich lebe in einer kleinen Stadt im Westen von North Carolina und habe immer hier gelebt. Ich habe in einem der beiden Bojangles des Ortes gearbeitet. Falls du nicht weißt, was Bojangles ist, stell dir ein KFC oder Popeyes vor, aber mit schlechterem Essen und weniger Auswahl. Wir servieren hauptsächlich frittiertes Hühnchen, Brötchen und Beilagen wie Kartoffelpüree und grüne Bohnen. Es ist wirklich nichts Besonderes. Ich hatte dort fast 2 Jahre gearbeitet, trotz des miserablen Lohns, weil ich mit tollen Leuten zusammenarbeite und es liebe, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Alles begann vor etwa 2 Wochen. Wir haben einige Stammkunden, die jeden Tag oder immer am gleichen Tag in der Woche kommen. Meistens bestellen sie jedes Mal dasselbe und kommen nur für ein Gespräch vorbei. Obwohl wir tolle Interaktionen mit unseren Stammkunden und einigen zufälligen Kunden haben, sind beunruhigende Begegnungen keineswegs selten. Manchmal kommen ziemlich verstörende Leute herein, meistens Menschen unter Drogeneinfluss oder mit psychischen Problemen. Normalerweise sagen wir ihnen, dass wir die Polizei rufen werden, wenn sie sich weiterhin seltsam verhalten, und dann hören sie entweder auf oder gehen. Doch an dem Tag, als der Mann mit dem lila Weste, wie wir ihn nennen, den Laden betrat, war es eine sehr ungewöhnliche Erfahrung. Er war noch nie hereingekommen, um etwas zu bestellen, während ich arbeitete. Aber er hatte an Tagen, an denen ich nicht da war, Essen gekauft, wenn andere Kassierer im Dienst waren. Später stellte sich heraus, dass er unzählige Male hereingekommen war, manchmal wochenlang jeden Tag, und gefragt hatte, wann ich wieder arbeiten würde. Er hatte sogar mehrmals angerufen, um zu fragen, ob ich da war, und war wütend geworden, wenn man ihm sagte, dass ich nicht da sei. An diesem Tag sahen wir ihn vor dem Laden vorbeigehen und ein paar Tage draußen bleiben, wo er rauchte, was wir für Zigaretten hielten. Es stellte sich heraus, dass er Joints vor dem Gebäude rauchte. Dann ging meine Chefin hinaus und forderte ihn auf, damit aufzuhören. Er erklärte ihr, dass er rauchte, weil er unter schwerem PTBS und Depressionen litt und dass es ihn beruhigte. Sie seufzte und sagte ihm, er solle zumindest hinter den Müllcontainern rauchen, aber danach aufräumen. Er kam wieder herein, murrend und sich beschwerend. Ein paar Minuten später holte er sein Handy heraus und richtete es auf das Fenster, als würde er Fotos machen. Ich beendete den Kunden, den ich gerade bediente, und ging nach hinten, um meiner Chefin zu sagen, dass ich glaubte, er würde Fotos oder Videos aufnehmen. Als wir wieder nach vorne kamen, war er bereits weg. Ein paar Stunden später war ich gegen 21.30 Uhr hinten und spülte Geschirr, während meine Chefin die Vorbereitungen für das Schließen traf und früher gehen wollte. Mein Freund wartete draußen in seinem Pickup-Truck, bis ich um 22 Uhr fertig war. Ich hörte, wie die Haupttür aufging und wieder zuschlug, und da ich wusste, dass ich die Einzige war, die die Kasse bedienen konnte, ging ich nach vorne. Ich zwang mir ein freundliches Lächeln auf mein müdes Gesicht und trat an die Theke. Der Mann mit der lila Weste stand dort, mit weit aufgerissenen Augen und einem halben Zigarettenstummel hinter seinem Ohr. Aus der Nähe betrachtet sah er gar nicht so schlimm aus. Er trug enge schwarze Jeans mit Ketten an den Gürtelschlaufen und rote Converse-Schuhe. Unter seiner lila Weste hatte er ein dunkelgrau-weißes Polohemd mit einer kleinen Kette und einem Kreuzanhänger. Ironisch, ich weiß. Er hatte eine graue Mütze auf, ein Hörgerät mit einem Diamantohrring im Ohr, leuchtend grüne Augen und Wimpern, die so lang waren, dass sie einen umhauen konnten, wenn er schnell blinzelte. Ich starrte ihn einen Moment lang überrascht an, bevor ich mein Lächeln zurückgewann. Ich hatte nicht erwartet, dass er aus der Nähe so aussah, wenn man bedachte, wie er durch das Fenster und wie mein Chef ihn beschrieben hatte. Ich schüttelte den Gedanken ab und sagte, »Hallo, willkommen bei Bojangles. Was darf's sein?« Ich sprach meine übliche Begrüßung für neue Kunden auf und wartete darauf, dass er mir sagte, was er wollte. Doch er stand nur da, starrte mich mit weit aufgerissenen Augen und einem breiten Grinsen an. Er trat an die Theke und griff in seine Tasche, was mein Herz für einen Moment stocken ließ. Wollte er mich ausrauben? Ich trat einen Schritt zurück, mit pochendem Herzen, und beobachtete seine Hand genau. Schließlich sprach er, und seine Stimme überraschte mich, wie tief und rau sie war. Es klang, als hätte er mit Glasscherben gegurgelt, als er mir in die Augen sah und murmelte, »Du bist noch schöner aus der Nähe. Ich war so lange so weit weg, aber jetzt stehe ich endlich vor dir.« Dann lachte er, holte einen kleinen Umschlag aus seiner Tasche, legte ihn auf die Theke und ging mit einem letzten Blick auf meinen Körper und einem Kichern. Meine Knie gaben fast sofort nach und ich brach weinend auf dem Boden zusammen. Meine Chefin kam nach vorne und fragte, was passiert sei. Ich war so mitgenommen, dass ich nicht einmal sprechen konnte, also zeigte ich nur auf den Umschlag. Meine Chefin nahm ihn, öffnete ihn und schüttete den Inhalt auf die Theke. Als ich sah, was darin war, stockte mir der Atem und ich fühlte mich kurz davor, ohnmächtig zu werden. Auf der Theke lagen ein kleiner Ring mit einem Saphirherz in der Mitte und zwei kleinen Diamanten an den Seiten, ein Schmetterlingshalsband, ein paar graue Unterhosen und ein schwarzes Haargummi. Außerdem gab es einen Wassermelonen-Lippenbalsam und einen pinken Bubblegum-Lippenglanz. Du denkst wahrscheinlich, das sind zufällige Gegenstände, bis ich dir sage, dass diese Dinge in den letzten 2 Wochen aus meiner Wohnung und der meines Freundes verschwunden waren. Neben den gestohlenen Gegenständen lag ein Brief. Er war kurz und absolut entsetzlich. Dein Kissen riecht nach Ozean. Deine Decke riecht nach Kokosnuss. Wusstest du, dass du im Schlaf sprichst? Danach ging meine Chefin raus, um meinen Freund zu holen, der mich umarmte, während wir uns auf den Weg zum Haus meiner Mutter machten, um dort die Nacht zu verbringen. Am nächsten Morgen holte mein Freund unsere Kleidung, Schuhe und wichtigsten Sachen. Und wir blieben bei einem Freund, bis wir eine neue Wohnung fanden. Ich kündigte meinen Job sofort und fing an, mit meiner Mutter im Nachbarort zu arbeiten. Alles schien in Ordnung zu sein, bis wir unsere Möbel für den Umzug abholten. Unsere Teller waren auf dem Boden zerschmettert, die Sofakissen aufgeschlitzt und die Füllung überall verstreut. An der Wand standen immer wieder die gleichen Worte: Ich vermisse deine Haut. Wir ließen all unsere Sachen dort, bis auf die Luftmatratze, die wir im Schrank hatten, und gaben die Schlüssel ab. Seitdem haben wir 3 Hunde adoptiert, um uns zu schützen. Jedes Mal, wenn sie bellen, habe ich das Gefühl, einen Herzinfarkt zu bekommen, weil ich denke, er ist zurück. Alle unsere Fenster haben Jalousien, die nie geöffnet werden, und unser Bett steht direkt auf dem Boden. Ich gehe nie allein irgendwohin, und ich bin seit dieser Nacht nicht mehr zu meinem alten Arbeitsplatz zurückgekehrt. Er wurde vor 2 Tagen festgenommen, als er versuchte, um 4 Uhr morgens in den Bojangles einzubrechen, als niemand da war. Er gestand, in unser Haus eingedrungen zu sein und meine Sachen gestohlen zu haben. Sie fanden 3 weitere Paare meiner Unterwäsche, einen meiner BHs, eines meiner Kleider, mein altes iPhone voller Fotos von mir, Bilder von mir unter der Dusche, beim Abwasch und schlafend neben meinem Freund in der Nacht. Ja, ein echter Psychopath. Als ich 22 Jahre alt war, fing ich an, mit einem Typen auszugehen, den ich über eine Dating-App kennengelernt hatte. Für eine Weile hieß er Hunter. Wir trafen uns in etwas mehr als einem Monat etwa 4-mal. Am Anfang schien alles normal zu sein. Unser erstes Date war kurz, ein Kaffee für weniger als eine Stunde, eher wie ein Filter, um sicherzugehen, dass er normal wirkte. Beim zweiten Date gingen wir in eine Bar in der Nähe, tranken ein paar Drinks, wurden beide ein wenig beschwipst und hatten Spaß. Das dritte Date war ein Abendessen, und da fing ich an, mich zu fragen, ob ich wirklich mit seiner Persönlichkeit verband oder ob ich spürte, dass etwas leicht Seltsames an ihm war. Das Date endete mit einem Kuss, dem ersten und einzigen. Also redete ich mir ein, dass alles gut gelaufen war, weil ich ihn hatte küssen lassen. Erst ein paar Wochen später hatten wir unser 4. und letztes Date. Wir gingen wieder etwas trinken, aber diesmal war ich weniger begeistert und achtete mehr auf bestimmte Details in seinem Verhalten, die mir ungewöhnlich vorkamen. Es ist schwer zu erklären, aber einige seiner Gesten vermittelten antisoziale, fast verstörende Vibes. Außerdem trank er an diesem Abend zu viel und wurde sehr aufdringlich mit körperlichem Kontakt in der Bar, versuchte mehrmals, mich zu küssen. Ich mag keine öffentlichen Zärtlichkeiten, schon gar nicht in einer Bar voller Leute, also wies ich ihn höflich zurück. Ein paar Minuten später erwähnte ich, dass ich müde sei, und deutete deutlich an, dass wir gehen sollten. Er bestellte die Rechnung, zahlte und wir gingen. Als wir zu unseren Autos liefen, hielt er mich auf und fragte direkt, ob wir zu ihm nach Hause gehen könnten. Ich sagte: Nicht heute Abend, ich bin müde und muss morgen arbeiten. Gelogen. Überraschenderweise ließ er nicht locker, meinte, er würde mich morgen zur Arbeit fahren und ähnliches. Ich fand das absurd, betrunken hin oder her. Außerdem gefiel es mir nicht, dass er in dem Zustand fuhr. In dem Moment beschloss ich, ihn nicht wiederzusehen. Ich stieg in mein Auto, das auf der anderen Straßenseite geparkt war, und fuhr langsam nach Hause, weil ich ein paar Drinks gehabt hatte. Ich war nicht betrunken, aber vorsichtig. Außerdem war ich hyperaufmerksam auf meine Umgebung, achtete auf die Polizei, und vielleicht deshalb bemerkte ich, dass mir dasselbe Auto folgte, selbst nach 3 Abbiegungen. An einer Ampel erkannte ich, dass es wie Hunters Auto aussah. Ich schrieb ihm: Folgst du mir? Er antwortete schnell: Ja, ich will nur sicher gehen, dass du gut nach Hause kommst. Ich rief ihn an, aber er ging nicht ran. Es war sehr merkwürdig und ehrlich gesagt gruselig. Ich hielt an und schrieb ihm: Hör auf, mir zu folgen. Mir geht's gut. Er hielt mitten auf der Straße an, vermutlich um die Nachricht zu lesen, und fuhr dann weg. Er meldete sich erst wieder, als ich zu Hause im Bett war. Seine Nachricht lautete: Ich hoffe, ich habe dir heute Abend keine Angst gemacht. Tut mir leid, dass ich so betrunken war. Nächstes Mal machen wir etwas Ruhigeres. wie Abendessen bei mir. Ich antwortete nicht. Am nächsten Morgen schrieb er: Oh nein, ist die Stimmung gestorben? Ich beschloss, mit der Antwort zu warten, aber keine 2 Stunden später schickte er ein Fragezeichen. Also antwortete ich, bevor es schlimmer wurde: Hey, ich fand es schön, dich kennenzulernen, aber ich glaube, unsere Persönlichkeiten passen nicht so gut zusammen. Außerdem will ich mich gerade auf mich selbst konzentrieren. Ich hoffe, du verstehst das. Da fingen die wütenden Nachrichten an. Die schlimmste lautete: Nein, das verstehe ich nicht. Du hast mir 4 Dates lang die Zeit gestohlen, nur um mir das zu sagen. Wie wär's, wenn du mir die Hälfte von allem zurückgibst, was ich für dich ausgegeben habe? Es gab noch andere aggressive Nachrichten mit persönlichen Informationen, die ich hier nicht erwähnen will. Aber sie reichten aus, um ihn zu blockieren. Ich dachte, das wäre das Ende, aber dann bekam ich ununterbrochen Anrufe von privaten Nummern. Ich ignorierte sie alle, bis er scheinbar aufgab. Am nächsten Tag, als meine Eltern nicht zu Hause waren, kam ich heim und fand einen Blumenstrauß an der Tür mit einer Karte. Es war eine Entschuldigung von Hunter, in der er um eine 2. Chance bat. Irgendwie wusste er, wo ich wohnte. Das hat mich beunruhigt. In seinem Kopf hielt er das wahrscheinlich für charmant oder süß, aber in Wirklichkeit war es beängstigend. Ich schickte ihm eine letzte lange Nachricht, in der ich ihn bat, keinen Kontakt mehr aufzunehmen und nie wieder zu meinem Haus zu kommen, sonst würde ich eine einstweilige Verfügung beantragen. Ich ließ ihn blockiert, um seine Antwort nicht zu sehen, aber dabei blieb es nicht. Kurz darauf war ich abends allein zu Hause. Das Haus meiner Eltern ist groß und mein Zimmer war auf einem Dachboden, dem höchsten Punkt im Haus. Ich wachte mitten in der Nacht auf wegen eines Geräuschs, das ich zunächst nicht zuordnen konnte, aber dann hörte ich deutlich, wie eine Tür geöffnet wurde. Niemand sollte in dieser Nacht zu Hause sein, also dachte ich selbst im Halbschlaf sofort: Da ist ein Einbrecher! Ich kroch aus dem Bett und versteckte mich darunter. Dann rief ich den Notruf. Ich schrieb meiner Familie und fragte, wer zu Hause sei. Ich hörte entfernte Geräusche, als wäre jemand in einem anderen Zimmer, und dann öffnete sich meine Tür. Ich hörte Schritte auf dem Teppich der Treppe. Als sie die oberste Stufe erreichten, wurde es still. Ich hörte keine weiteren Schritte auf dem Teppich, aber dann hörte ich, wie die Schubladen meiner Kommode geöffnet wurden. Ich hielt mir den Mund zu, um mein Atmen zu dämpfen. Mein Herz raste. Dann hörte ich eine Männerstimme murmelnd sagen: Verdammte Scheiße. In dem Moment dachte ich: Warte, das klang wie Hunters Stimme. Ich bewegte mich nicht und betete, dass mein Handy nicht vibrierte. Ich hörte weitere Geräusche. Er durchsuchte alle meine Schubladen. Dann spürte ich, wie sich das Bett bewegte, als er sich darauf setzte. Durch den Bettrahmen sah ich die Umrisse seiner Schuhe im Dunkeln. Ich weiß nicht, was er dort tat, aber er saß 2 oder 3 Minuten still da, bevor er aufstand und murmelte: Verdammte Schlampe! Ich hörte, wie er die Schubladen schloss, die Treppe hinunterging, die Tür schloss und dann Schritte ins Wohnzimmer. Ich flüsterte weiterhin ins Telefon mit dem Notruf. Ich blieb noch etwa 10 bis 15 Minuten unter dem Bett, bis ein Beamter eintraf. Ich ging runter, um ihn zu empfangen, immer noch angespannt. Ich erzählte ihm alles und er durchsuchte das Haus. Eine 2. Beamtin kam dazu und half bei der Durchsuchung. Es stellte sich heraus, dass alle Fenster unverschlossen waren und eines im Esszimmer war groß genug, dass jemand hätte hineinklettern können. Ich gab eine mündliche Aussage ab, bekam eine Vorgangsnummer und die Polizei ging. Als meine Eltern am nächsten Tag zurückkamen, wussten sie durch meine Nachrichten bereits Bescheid. Wir gingen mit der Vorgangsnummer zur Polizeistation und gaben alle Informationen weiter, einschließlich Screenshots der Nachrichten, in denen er zugab, mir gefolgt zu sein. Sie sagten, sie würden ermitteln, aber ohne eindeutigen Beweis, dass er im Haus gewesen war, sei es schwierig. Ich konnte eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirken und man riet mir, ihn nie direkt zu beschuldigen oder wieder zu kontaktieren. Zum Glück tauchte er nicht wieder auf, aber von da an bis zu meinem Auszug aus dem Haus meiner Eltern fühlte ich mich immer unwohl weil ich dachte, er könnte draußen herumschleichen. Sogar heute habe ich manchmal Angst, dass er herausfindet, wo ich jetzt wohne. Ich war in der 6. Klasse, als das passierte. Alles begann in der Woche vor Halloween, als ich nach dem Unterricht blieb, um beim Dekorieren eines Gruselhauses für das Halloween-Fest der Schule zu helfen. Oft verbrachte ich die Zeit mit ein paar Freunden und als Belohnung gab es Pizza für unsere Hilfe. Unter denen, die länger blieben, war auch ein Junge, den ich Chris nennen werde. Wir hatten uns die ganze Zeit gut verstanden, wenn wir nach dem Unterricht geholfen hatten. Und er gab mir nie einen Grund, mich in seiner Nähe unwohl zu fühlen. Er war wirklich lustig und nett. 2 Wochen später kam eine Gruppe Mädchen aus meiner Klasse auf mich zu. Aufgeregt und mit breiten Grinsen. Ich fragte, was los sei, und sie erzählten mir, ich hätte einen heimlichen Verehrer, der mir noch heute Abend eine Nachricht schicken würde. Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich nicht aufgeregt oder zumindest neugierig war. Ich wollte wissen, wer es war. An diesem Abend, als ich gerade einschlafen wollte, bekam ich eine Benachrichtigung von Messenger, der einzigen App, die ich nutzte, um mit meinen Eltern zu kommunizieren, wenn ich allein zu Hause war. Die Nachricht war von Chris. Ich hatte völlig vergessen, dass ich ihn an Halloween auf Facebook hinzugefügt hatte. Ich öffnete sie und las: Maya, ich muss mit dir reden. Ich war besorgt und antwortete schnell: Ja, was ist? Ist alles okay? Heute wünschte ich, ich hätte nicht geantwortet. Die Schreibpunkte erschienen und blieben 2 lange Minuten stehen, als würde er eine Bibel verfassen. Als die Nachricht endlich kam, war ich auf das, was folgte, nicht vorbereitet. In einem langen Absatz gestand er mir seine Liebe und wie ich ihn seit Halloween verrückt mache. Er erklärte auch, dass er versucht hatte, mich in der Pause mit seinen Fußballkünsten zu beeindrucken, ich ihn aber nie bemerkte. Er sagte, er sei es leid, ignoriert zu werden, und endete mit: Ich will, dass du mich siehst. Also ich denke, was ich sagen will ist: Willst du meine Freundin sein? Jedes Wort ließ mich vor Fremdscham zusammenzucken. Ich starrte die Nachricht lange an. Was zum Teufel? Ich kenne diesen Jungen kaum und wir haben ewig nicht mehr geredet. Ich versuchte, eine Möglichkeit zu finden, ihn abzulehnen, ohne seine Gefühle zu verletzen. Ich schrieb, dass ich ihn nicht so möge und nur Freunde sein wolle. Sofort merkte ich, dass ihm meine Antwort nicht gefiel. Er hörte nicht auf, warum, zu fragen, und ich musste mir jedes Mal eine Ausrede einfallen lassen, bis er schließlich nicht mehr antwortete. Der nächste Morgen war ein Albtraum. Einige seiner Freunde kamen auf mich zu und sagten, Chris wolle mich küssen. Etwas, das er der ganzen Klasse erzählt hatte. Und er würde es tun, selbst wenn er mich in die Enge treiben müsste. Weil ich das als Bedrohung auffasste, beschloss ich, es meiner Lehrerin zu erzählen. Sie sagte, ich solle in den Pausen drinnen bleiben und wenn er sich nähere, solle ich zurück ins Klassenzimmer rennen. Doch das reichte nicht. Ich meldete es dem Direktor, der sagte, er würde sofort etwas unternehmen, was mich ein wenig beruhigte. Ich sollte erwähnen, dass ich direkt gegenüber der Schule wohnte und jeder wusste das, auch Chris. Was danach passierte, beweist das. Später in der Woche ging ich nach dem Unterricht nach Hause. Ich war keine 2 Minuten drinnen, als ich Klopfen an der Haustür hörte. Ich spähte aus dem Fenster, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie sich jemand hinter einem geparkten Auto auf der anderen Straßenseite duckte. Es musste Chris sein. Er musste mir gefolgt sein. Meine Mutter öffnete die Tür und fand einen Zettel auf dem Boden. Wie zu erwarten, war er an mich adressiert. Ich las ihn laut vor. Unter dem Cadillac in deiner Einfahrt wartet eine Überraschung auf dich. Damals das Auto meines Bruders. Meine Mutter schaute nach, aber da war nichts. Doch nach diesem Tag funktionierte der Cadillac nicht mehr. Ich weiß bis heute nicht, was Chris ihm angetan hat, aber mein Bruder verkaufte ihn schließlich. Leider endete mein Albtraum dort nicht. Chris' Freunde hörten nicht auf, mich zu bedrängen, mir zu sagen, ich solle ihm eine Chance geben und er würde mich gut behandeln. Einmal entdeckte ich sogar, wie er ein Foto von mir machte, als ich nach Hause ging. Ich bemerkte es nur, weil ich das Geräusch einer iPhone-Kamera hinter mir hörte. Wer weiß, wie viele Fotos von mir er auf seinem Handy hatte. Jeden Morgen wachte ich mit einer Nachricht von ihm auf, in der Dinge standen wie: Ich kann es kaum erwarten, dich in der Schule zu sehen. Oder: Ich wette, du siehst heute hübsch aus. Die Belästigung und das Stalking wurden nur schlimmer und ich begann, um meine Sicherheit zu fürchten. Besonders jetzt, wo er wusste, wo ich wohnte. Schließlich wurde ich ins Büro der Beratungslehrerin gerufen. Ich hoffte, sie würde mir sagen, dass Chris Konsequenzen habe oder die Polizei eingeschaltet würde. Doch was ich hörte, war schlimmer. Die Beraterin sagte mir: Jungen sind Jungen. Sie täten verrückte Dinge, wenn sie verliebt seien. Und ich solle mich deswegen nicht aufregen. Sie sagte, ich sollte mich geschmeichelt fühlen, weil das sowieso passieren würde. Und das Einzige, was ich tun könne, sei, es zu akzeptieren und daraus zu lernen. In dem Moment sah ich das Problem mit ihren Worten nicht. Ich glaubte ihr wirklich. Aber heute, im Nachhinein, war es wahnsinnig und verstörend, einem Mädchen in der 6. Klasse zu sagen, das sexuelle Belästigung erlebte und fast täglich um seine Sicherheit fürchtete. An diesem Nachmittag erzählte ich meiner Mutter alles. Sie war zu Recht wütend. Noch in derselben Woche wurde ich erneut ins Büro des Direktors gerufen, diesmal mit meiner Mutter dabei. Ich erinnere mich genau, wie sie der Beraterin und dem Direktor sagte: Worauf warten Sie noch? Dass etwas Schlimmes passiert, bevor Sie handeln. Sie fragte weiter, warum es so lange dauere, etwas zu unternehmen. Beide schwiegen. Meine Mutter drohte der Beraterin schließlich an und sagte ihr, sie solle nie wieder mit mir reden, es sei denn, sie sei anwesend. Doch leider glaube ich nicht, dass die Schule Chris bestraft hat. Bis heute macht es mich wütend, dass er damit durchkam. Und es endete nicht einmal dort. An einem Wochenende, als meine Eltern einkaufen waren, wollte ich gerade schlafen gehen, nachdem ich ein YouTube-Video auf meinem iPad geschaut hatte. Plötzlich hörte ich etwas an meinem Fenster. Ich war im 2. Stock, also war das besonders seltsam. Normalerweise waren es nur Vögel, die versehentlich dagegen flogen. Ich setzte mich auf und lauschte. Dann passierte es wieder. Es klang, als hätte jemand etwas gegen das Glas geworfen. Es wiederholte sich immer wieder. Es waren gleichmäßige Schläge, und ich begann, Angst zu bekommen. Schließlich fasste ich mir ein Herz und stand auf, um nachzusehen. Mein Herz sank, als ich den Vorhang zurückschob und hinuntersah. Es war Chris, mit einer Handvoll Steinen, der zu meinem Fenster hochstarrte. Irgendwie hatte er herausgefunden, welches mein Zimmer war. Er war gerade dabei, einen weiteren Stein zu werfen, als er mich sah. Ich konnte kaum verstehen, was er sagte. Aber ich blieb nicht, um zuzuhören. Ich erinnere mich, wie ich jedes Fenster und jede Tür überprüfte, um sicherzugehen, dass sie verschlossen waren. Glücklicherweise waren sie es. Als ich zurück in mein Zimmer ging, bekam ich 4 Nachrichten von Chris. Warum bist du gegangen? Ich will nur reden. Es tut mir leid. Ich wollte nur einen Kuss. Vergib mir. Du bist nicht, wer ich dachte, dass du bist. Tschüss. Danach blockierte ich ihn. Glücklicherweise gab es keinen weiteren Vorfall, obwohl ich ihn bis zum Abschlussjahr jeden Tag in der Schule sehen musste. Das Letzte, was ich von ihm hörte, war, dass er verhaftet wurde. Nur Gott weiß, warum. Doch das Traurigste und Beängstigendste an meiner Geschichte ist, dass eine Beraterin die Dreistigkeit hatte, mir zu sagen, dieses Verhalten sei ein Kompliment und eine Lernerfahrung für mich als Mädchen. Ich hoffe nur, dass diese Frau nicht mehr mit Kindern arbeitet und dass ich Chris nie wiedersehen muss. Diese ganzen Beiträge in meinem Facebook-Feed über Neujahrsvorsätze haben mich an eine Erfahrung erinnert, die ich vor einigen Jahren gemacht habe und die ich emotional immer noch nicht ganz verarbeitet habe. Jedes Mal, wenn ich daran denke, zieht sich mein Magen zusammen und ich muss mich übergeben. So schlimm war es. Das war eigentlich nicht meine erste Erfahrung mit einem Stalker, aber es ist die, die mir zu dieser Jahreszeit am lebhaftesten im Gedächtnis ist. Es war Februar und ich hatte gerade meine Steuerrückerstattung erhalten Also überredete mich meine beste Freundin, mich ihrem Fitnessstudio Local Legends anzuschließen. Ich sagte mir, dass dies das Jahr sein würde, in dem ich etwas ändern und fit werden würde. Ich glaube, das sagt jeder. Was mir an diesem Fitnessstudio wirklich gefiel, war, dass alle Mitglieder einen Zugangscode bekamen und zu ungewöhnlichen Zeiten trainieren konnten. Da ich oft Schichtarbeit als Krankenpflegehelferin habe, war die Möglichkeit, sehr früh morgens nach der Arbeit ins Fitnessstudio zu gehen, ein Segen. Normalerweise war ich gegen 2 Uhr morgens fertig, also waren natürlich nicht viele Leute an den Geräten. Es war wie eine Geisterstadt. Ein bisschen unheimlich, besonders weil sie im ganzen Gebäude diese nervige 80er-Musik in Endlosschleife spielten. Ich gewöhnte mich an diese Routine. Zuerst eine schnelle Dusche und dann in den Bereich nur für Frauen. Das war eine andere Sache, die mir an dem Ort gefiel. Jungs, versteht mich nicht falsch, aber ich bin etwas unsicher und trainiere lieber allein in diesem abgetrennten Teil des Gebäudes. Normalerweise war ich dort die Einzige. Es war noch stiller, weil die Musik gedämpft war. Und ich gebe zu, dass ich ein paar Mal dachte, es war ein bisschen gruselig. Manchmal hört man etwas. Und zu dieser Uhrzeit bekommt man Gänsehaut. Versteht ihr? Irgendwie überredete ich mich selbst, bei der Routine zu bleiben, auch als meine beste Freundin im März aufhörte. Ich war entschlossen und ehrlich gesagt, war die Mitgliedschaft einer dieser Verträge, aus denen man nicht so leicht rauskommt. Und obwohl das Fitnessstudio so leer war, redete ich mir ein, dass es in Ordnung war. Denn wenn niemand da war, konnte mich auch niemand belästigen, oder? Nun, ein paar Wochen vergingen und ich stieg gerade auf eines der Standfahrräder, als ich etwas Seltsames am Monitor bemerkte. Ich unterbrach mein Training und löste es ab, um herauszufinden, was es war. Es war kleiner als mein Finger. Dann bemerkte ich eine reflektierende Oberfläche und realisierte, dass es eine Art Kamera war. Ich brach das Training sofort ab und ging nach Hause, ein bisschen verängstigt. Am nächsten Tag erzählte ich es meiner besten Freundin und fragte sie, ob sie so etwas schon mal im Fitnessstudio gesehen hatte. Oh ja, Mädchen, die machen das ständig. Das steht im Vertrag, den du unterschrieben hast, sagte sie völlig unbeeindruckt. Ich versuchte ihr zu erklären, warum es mich störte, aber sie verstand meine früheren Erfahrungen mit Stalkern nie wirklich, obwohl das eine andere Geschichte ist. Wenn ein Typ mir so viel Aufmerksamkeit schenken würde, würde ich mich sofort auf ihn stürzen, sagte sie. Aber wenn es dich wirklich stört, sprich mit Mike, dem General Manager. Ich bin sicher, er kann dich beruhigen. Das tat ich am nächsten Tag und verließ die Arbeit früher, um mit diesem Mike sprechen zu können. Er war ein schlanker Mann, Mitte 20, und schien ziemlich freundlich. Als ich ihm von der Kamera erzählte, zeigte er echte Besorgnis. Das ist seltsam. Und wo hast du sie gefunden? Ich führte ihn zum Fahrrad und zeigte ihm, wo sie angebracht war. Das ist definitiv nicht eine von uns, sagte er. Er versprach, der Sache nachzugehen und zu schauen, ob jemand die Geräte manipulierte. Aber schon die Bestätigung, dass es anscheinend eine versteckte Kamera war, machte mich extrem nervös. Ich hörte auf, ins Fitnessstudio zu gehen, und mein Kopf spielte mir verrückte Szenarien vor, wie etwa, dass einer meiner Ex herausgefunden hatte, dass ich dort trainierte. Ich hatte bereits 2 obsessive Ex-Freunde hinter mir gelassen, und der Gedanke, dass einer von ihnen zurück in mein Leben kommen könnte, versetzte mir buchstäblich Panik. Ich versuchte, mein Leben in den Griff zu bekommen und brauchte dieses Drama nicht. Ich glaube, 1 oder 2 Tage vergingen, und Mike kontaktierte mich. Hey, ich glaube, wir haben herausgefunden, wer die Geräte manipuliert hat, aber es gibt ein Problem. Und das klang überhaupt nicht gut. Ich erinnere mich, wie mein Herz sank, als ich ihn nach dem Warum fragte. Nun, auf den Überwachungskameras sehe ich, dass er hereinkommt, wenn ein anderes Mitglied eintritt. Er trainiert ein paar Stunden, bis der Ort leer ist. Und dann sehe ich, wie er die Kamera an der Maschine anbringt und geht. Aber wenn er ein- und ausgeht, scannt er keine Mitgliedskarte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier nichts zu suchen hat. Das machte mich noch ängstlicher. Ich fragte, ob ich am nächsten Tag vorbeikommen könnte, um die Aufnahmen zu sehen, und zu schauen, ob ich die Person erkannte. Ich war völlig überzeugt, dass es einer meiner Ex sein musste. Als ich am nächsten Tag ankam, bestand ich sogar darauf, dass meine beste Freundin mitkam. Ich fühlte mich so paranoid, als ich das Fitnessstudio wieder betrat. Wir sahen uns die Sicherheitsaufnahmen mit Mike an und ich wartete darauf, dass er den Typen identifizierte. Aber zu meiner Überraschung sagte er, es sei eine Frau. Eine große, schlanke Blondine, die zu ungewöhnlichen Zeiten kam und immer wartete, bis ein Mitglied ein- oder austrat. Ich erkannte sie überhaupt nicht. Ich habe die Zeitpläne überprüft. Es ist wahrscheinlich nur ein Zufall, dass sie genau dieses Fahrrad gewählt hat. Du warst sowieso nicht ihr Ziel. Wir haben eine Warnung für die anderen ausgehängt. Offensichtlich wollen wir keine Perversen hier, sagte Mike. Danach fühlte ich mich etwas erleichtert und Mike hängte sogar ein grobkörniges Foto der Täterin in der Nähe der Rezeption auf, also überredete ich mich, wieder zu trainieren. Es dauerte nicht einmal 2 Tage, bis ich diese Blondine im Fitnessstudio sah und ich schwöre, sie live zu sehen, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Wie Mike gesagt hatte, wartete sie, bis jemand das Gebäude betrat und schlich sich dann hinein. Dann ging sie in den Frauenbereich. Wenn ich dort war, waren nur sie und ich anwesend. Ich hatte ein sehr seltsames Gefühl, dass sie mich nur beobachtete. War sie es? War ich ihr Ziel? Es war alles sehr verwirrend. Ich dachte, ich sollte sie vielleicht konfrontieren, herausfinden, ob sie es war und was sie wollte. Sie ging, bevor ich den Mut dazu aufbringen konnte. Aber als ich ging, stellte ich fest, dass jemand meine Kleidung aus dem Schrank genommen hatte und ich geriet wieder in Panik. Ich wusste, dass es die mysteriöse Stalkerin sein musste. Ich kündigte meine Mitgliedschaft trotz der Strafgebühren. Ich sagte mir, es sei nicht wert, mit dieser verrückten Frau oder irgendwelchen rechtlichen Schritten gegen das Fitnessstudio zu kämpfen. Meine Freundin trat ein paar Monate später wieder bei und ratet mal, die Blondine hatte anscheinend sogar einen Job dort bekommen. Meine beste Freundin sagte immer, die Blondine fragte nach mir, ob ich zurück ins Fitnessstudio käme. Um Himmels Willen, daran denke ich nicht. Ich kaufte mir ein Standfahrrad und begann zu Hause zu trainieren. Ich glaube, sie kündigte kurz darauf, als sie merkte, dass ich nicht zurückkommen würde. Und es war so schwer, ihr direkt etwas nachzuweisen. Ich frage mich immer noch, was sie vorhatte, warum sie mich ständig filmte und ob ich mir immer noch Sorgen machen sollte. Ich war mitten in einem Umzug und mir wurde angeboten, ein Mitglied meiner angeheirateten Familie in einem anderen Land zu besuchen. Zunächst hatte ich Bedenken, aber ich wollte auch die Gastfreundschaft der Person, bei der ich vorübergehend wohnte, nicht überstrapazieren. Also beschloss ich vorsichtig, diese Person und ihre Verlobte zu besuchen. Es war ein Langstreckenflug und ich wusste, dass die Rückreise nicht einfach werden würde. Es wäre auch teuer, aber da ich gerade zwischen Wohnungen pendelte, fühlte ich mich, als hätte ich keine andere Wahl. Es war schön, weg zu sein, außerdem war es dort warm. Tief im Inneren wollte ich nach einer traumatischen Trennung neu anfangen und meinen Kopf frei bekommen. In der ersten Woche begann mein angeheirateter Verwandter, nennen wir ihn Mike, mir zu erzählen, dass er sich in seiner Beziehung gefangen fühlte und nicht ausgehen oder sozialisieren konnte, weil seine Partnerin nie mit ihm ausgehen wollte. Er sagte, er fühle sich finanziell unter Druck gesetzt, da er für alles bezahlte und das mittlerweile eine Erwartungshaltung geworden sei. Aber weil ich zu Besuch war, konnte er entkommen und ausgehen. Wir gingen zusammen aus und hatten eine gute Zeit. Ich traf Einheimische. Das war kein Problem. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, saß Mike sichtlich verärgert auf dem Sofa und sagte, seine Partnerin sei wütend weggefahren und habe das Auto genommen, weil wir zusammen etwas trinken gewesen waren. Und er habe genug von den Wutanfällen seiner Verlobten. Er erwähnte auch, ich sei letzte Nacht sehr betrunken gewesen und er habe mich nackt ins Badezimmer laufen sehen. Ich schlafe nie nackt und war beim Aufwachen vollständig angezogen. Also wischte ich seine Bemerkung als Scherz ab. Mit der Zeit begann etwas mich zu stören. Ich hatte das Gefühl, isoliert zu werden. Mir wurde gesagt, ich könne nicht allein zum Strand gehen, sie müssten mich hinbringen und abholen, weil es dort keine Taxis gäbe. Später stellte sich heraus, dass das eine glatte Lüge war. Vor meiner Ankunft hatte man mir erzählt, der Strand sei nur 10 Minuten zu Fuß entfernt. In Wirklichkeit war es eine einstündige Wanderung über abgelegene Wege. Niemand hatte mir gesagt, dass es einen Laden direkt neben unserer Unterkunft gab. Also musste ich immer um eine Mitfahrgelegenheit bitten. Ich bemerkte oft, dass Mike, wenn wir uns unterhielten, ständig auf meine Brust starrte, obwohl ich immer sehr bedeckt gekleidet war. Aber selbst das hielt ihn nicht ab. Dazu kamen ständige Beschwerden über seine Beziehung, was mich im Umgang mit seiner Verlobten unwohl fühlte. Eines Morgens, als ich Kaffee machte, hörte ich Mike mich bitten, ihm auch einen zu machen, obwohl er vorher gesagt hatte, er hasse Kaffee. Ich drehte mich um und sah ihn im Handtuch. Er kam gerade aus der Dusche. Ich sah ihn nur einen Sekundenbruchteil lang an und wusste, was kommen würde. Ich erstarrte vor Entsetzen. Und ja, er ließ das Handtuch fallen und stand einfach da, komplett nackt. Ich drehte mich schnell weg. Mein Körper begann vor Wut und Ekel zu zittern. Ich schrie ihn an, »Was zum Teufel denkst du dir dabei?« Er leugnete alles und sagte, er habe nicht bemerkt, dass das Handtuch verrutscht sei. In diesem Moment verabscheute ich ihn. Sein leiblicher Vater war ein böser und missbräuchlicher Mann. Und leider wuchs ich in einem Haushalt mit diesem Mann auf. Er war weg, bevor meine Mutter ihn kennenlernte. Wie ihr euch vorstellen könnt, hatte diese Situation viele tiefe Trigger für mich. Das ist eine andere Geschichte. Ich dachte ehrlich, der Apfel sei weit vom Stamm gefallen. Jedenfalls wurde der verdeckte Narzissmus schlimmer. Eines Abends beschloss Mike, mir den Laden nebenan zu zeigen, und wir trafen eine nette Frau, die in der Straße wohnte und sich freundlicherweise anbot, mich in die Stadt mitzunehmen, um das Nachtleben kennenzulernen. Ich sagte zu, machte mich fertig und wir fuhren los. Man sagte mir, ich würde gegen 5 Uhr morgens zurück sein, weil es eine wilde Nacht werden würde. Doch als ich mit dieser sympathischen Frau in der Stadt ankam, fühlte ich mich fehl am Platz und kehrte schon nach einer halben Stunde zurück. Irgendetwas in mir sagte, ich solle nichts trinken. Ich kam gegen 21.30 Uhr in eine ruhige Wohnung zurück und ging direkt ins Bett, um Mike und seine Verlobte nicht zu stören. Aus irgendeinem Grund war die Fernbedienung der Klimaanlage verschwunden und der Ventilator funktionierte nicht mehr. Die Hitze war kaum auszuhalten, aber ich legte mich trotzdem hin. Gegen 0.30 Uhr stand ich auf, um auf die Toilette zu gehen. Als ich das Licht anschaltete, sah ich meinen BH und ein Höschen auf dem Wohnzimmerboden liegen. Sie waren aus meinem Koffer genommen worden. Mir gefror das Blut. Ich hob sie schnell auf und ging zurück ins Schlafzimmer, während ich darüber nachdachte, wie unangemessen das wäre, wenn Mikes Verlobte es sah. Ich schlief wieder ein, wurde aber von einem Klopfen an der Tür geweckt. Mike flüsterte, »Hey, bist du schon zurück?« Ich rief, »Ja!« Und er öffnete die Tür, legte sich in Boxershorts aufs Bett und sagte, »Oh, sie ist weg. Ich habe sie rausgeworfen. Jetzt können wir allein sein.« Ich setzte mich abrupt auf, stieg aus dem Bett und ging ins Wohnzimmer. Er folgte mir und fragte, wann ich zurückgekommen sei. Ich sagte es ihm, und er fragte, warum ich ihm nicht Bescheid gegeben hätte, dass ich so früh zurück sei. Ich antwortete, ich hätte ihm geschrieben, aber er habe nicht geantwortet, und ich wollte niemanden wecken. Dann sagte er, »Ah, also hast du nichts getrunken?« Ich erwiderte, »Nein, ich hatte keine Lust.« Er machte ein genervtes Geräusch und war eindeutig verärgert. Dann sagte er, »Na komm, trink jetzt was mit mir.« Also nahm ich einen Drink. Etwa 2 Stunden später kam seine Verlobte wütend zurück und setzte sich in den Eingangsbereich. Ich ging nachsehen, ob alles in Ordnung war, aber sie ignorierte mich 3-mal. Das machte mich wütend, aber ich ließ es auf sich beruhen. Am nächsten Tag, immer noch unter dem Einfluss des Whiskys, den er mir am Morgen gegeben hatte, bekam ich wieder eine kalte, gleichgültige Haltung zu spüren. Meine Geduld war am Ende. Also sagte ich ihr, was ich von ihren Wutanfällen hielt und dass ich das nicht ertragen würde und dass ich Menschen nicht respektiere, die alles Bezahlte als selbstverständlich hinnehmen. Ich glaube nicht, dass sie es verstand, aber am nächsten Tag war die Stimmung entspannter. Sie luden mich ein, noch etwas länger zu bleiben. Aber wegen Visabestimmungen musste ich angeben, wo ich wohnen würde. Also musste ich in ein Hotel, was eine Erleichterung war, um etwas Unabhängigkeit zu haben. Sprung zu dieser Nacht. Ich war im Hotel. Ich stand auf dem Balkon und hatte ein seltsames Gefühl, beobachtet zu werden. Ich löschte das Licht und sah jemanden unter dem Balkon herumschleichen, der sich dann in die Büsche schlich. Ich dachte, ich wäre paranoid und ignorierte es. 15 Minuten später ging ich wieder raus und tatsächlich sah ich Mike unter dem Balkon hervorkommen und völlig normal die Straße entlang gehen. Er stalkte mich und dachte, ich hätte ihn nicht gesehen. Ich beschloss, dass das der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte, und wusste, dass der beste Weg, damit umzugehen, darin bestand, unauffällig zu bleiben und den Kontakt auf ein Minimum zu beschränken. Ich fragte mich immer noch, ob das alles nicht so schlimm war, wie es sich anfühlte, bis ein anderes Familienmitglied mich kontaktierte und mir Screenshots mit schrecklichen Anschuldigungen über mich schickte. Ich hätte ihre Beziehung ruiniert, seine Verlobte hätte Angst vor mir, ich wäre verhaftet worden und so weiter. Nichts davon stimmte. Ich zitterte vor Wut. Doch aus Sicherheitsgründen konnte ich nur so tun, als wüsste ich nichts, bis ich wieder zu Hause war. Ich genoss den Rest meines Aufenthalts und traf wunderbare Menschen. Glücklicherweise sah ich ihn nicht wieder, bis es Zeit war, meine Kleidung für die Rückreise abzuholen. Natürlich musste er noch einen letzten Streich spielen und verlor einen meiner teuren Turnschuhe. Zum Glück hatte ich ein anderes Paar dabei. Die Verleumdungskampagnen gingen sogar in der Woche weiter, in der ich nach Hause zurückkehrte. Es wurden Geschichten erfunden, aber alle lachten nur, weil ich bereits bei meiner Familie war. Glücklicherweise konnten sie also auch das Ausmaß der Manipulation, der Lügen und der hasserfüllten Reaktion erkennen, als es ihm nicht gelang, mich zu fangen, sexuell auszunutzen oder mich zu gaslighten. Wäre ich ein paar Jahre jünger gewesen, hätte ich meine Intuition als bloße Paranoia abgetan. Von Anfang an fühlte ich mich bei dieser Reise unwohl. Wie offensichtlich ist, sind diese Menschen komplett aus meinem Leben verschwunden. Das ist nicht die einzige räuberische Situation, die ich erlebt habe, aber ich werde die anderen ein andermal teilen. Ich bin sehr froh, mit der Zeit klüger geworden zu sein. Aber Mädels, passt bitte auf. Menschen, die freundlich und nahbar wirken, können sich auch auf sehr hinterhältige und narzisstische Weise verhalten. Vertraut eurer Intuition und haltet die Augen offen, besonders wenn ihr euch bereits verletzlich fühlt.